Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir uns mit dem Anfang von Kapitel 5 des Buches Sacharja befassen. Das Buch des Propheten Sacharja ist das vorletzte Buch im Alten Testament und es gehört zu den 12 sogenannten kleinen Prophetenbüchern der Bibel. In der Zeit nach Sacharja ist für einen langen Zeitraum kein weiteres biblisches Buch entstanden. Das heißt, Gott hat lange Zeit geschwiegen, so dass der Schreiber des Hebräerbriefes einige Jahrhunderte später seinen Brief mit den Worten beginnt: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Nach dieser langen Zeit, erst durch Jesus Christus selbst, hat Gott wieder zu seinem Volk gesprochen. In dem Wissen, dass die Worte von Sacharja lange Zeit die letzten Worte waren, die das Volk Israel von Gott zu hören bekam, sollten auch wir ihnen, meiner Meinung nach, besondere Aufmerksamkeit schenken. In den zurückliegenden Sendungen haben wir uns mit den ersten 7 Visionen beschäftigt, die Sacharja in einer einzigen Nacht von Gott gezeigt bekommen hat. Er hat dort Dinge gesehen, die aus dem realen Leben entstammen könnten. Die beiden Visionen, die nun darauf folgen, unterscheiden sich in diesem Punkt von den vorherigen. Denn sie sind hochgradig symbolisch und deshalb ungewöhnlich innerhalb dieser Serie von Visionen. Die 8. Vision handelt von einer fliegenden Schriftrolle. Sie kennzeichnet einen markanten Wechsel in der Bedeutung der Visionen, die Sacharja empfangen hat, den ich an dieser Stelle kurz darstellen möchte. In den ersten beiden Kapiteln des Sacharja-Buches macht Gott deutlich, dass er alle Feinde Israels niederstrecken und Israel zu einem Volk von Priestern machen wird, was der ursprünglichen Absicht Gottes für sein Volk entspricht. Gott hat den Israeliten gesagt, dass dies sein ursprünglicher Wunsch war, als er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Aber wegen ihrer Sünde wurde nur ein einzelner Stamm, nämlich der Stamm Levi, zur Priesterschaft auserwählt. In Sacharjas Vision vom Hohenpriester Jeschua, der von Satan angeklagt wird, wurde deutlich, dass das Volk zunächst gereinigt werden muss. Und die darauffolgende Vision vom Spross und vom Stein mit den 7 Augen weist voraus auf die Zeit, wenn Gott, nachdem er Israel gereinigt hat, es gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung gebrauchen wird. Dann wird Israel zu einem Licht für die Nationen werden, wie es durch den goldenen Leuchter symbolisiert wird, der mit Öl von den Olivenbäumen gespeist wird. Das Öl, das hier im Bibeltext für den Heiligen Geist steht, bedeutet, dass die Israeliten in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen für Gott sein werden. Soweit, so gut. Dennoch stellt sich die Frage, ob wirklich jeder Israelit, also jeder, der Teil dieses Volkes ist, auserwählt sein wird, sogar wenn er in stetiger Rebellion gegen Gott lebt und bewusst Gottes Gebote missachtet. Versuchen wir, die Antwort aus dem Zusammenhang heraus zu gewinnen. In den vorherigen Visionen wurde ja deutlich, dass Gott diejenigen richten wird, die ihm gegenüber nicht gehorsam sind. Er wird alle aufspüren, die ihm nicht gehorchen, und wird über sie urteilen. Genauso wird Gott dies auch mit allen anderen Menschen in der ganzen Welt tun. Ja, auch wenn sich diese Visionen in erster Linie an Israel richten, haben sie doch auch die ganze Welt im Blick. Es steckt darin so etwas wie ein globales Evangelium, das uns einen Ausblick liefert auf die Zeit, wenn Gott seinen Sohn auf diese Welt schicken wird. Hier wird das erkennbar, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 9 ab Vers 6 in Bezug auf Israel schreibt. Zitat: Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Das Volk als Ganzes, nicht jedes einzelne Mitglied, wird nach meiner Überzeugung angenommen. Man kann als Einzelner nicht davon ausgehen, von Gott angenommen zu werden, nur weil man zu diesem Volk gehört. Also unabhängig von der eigenen Einstellung und dem eigenen Lebenswandel. Nein, jedes einzelne Individuum muss Gott gehorsam sein, bereit sein für Gottes Reinigung, wie wir gesehen haben, und bereit sein, den Messias zu empfangen. Was über das Volk Israel gesagt wird, gilt genauso für die Gemeinde. Nicht jedes Gemeindemitglied ist Christ. Unter der Bezeichnung Christ verstehe ich, dass es sich um ein Mitglied der Gemeinschaft der Gläubigen handelt. Und es wird ein Tag kommen, an dem die Gläubigen von den Ungläubigen getrennt werden. Diese große Trennung der Menschheit wird am Ende der Zeit für alle Menschen anstehen, auch für das Volk Israel und natürlich für alle anderen Nationen dieser Erde. Dann wird ein Gericht stattfinden. Für den übrig gebliebenen, gottesfürchtigen Rest von Israel zur Zeit Sacharjas war diese Zukunftsaussicht genauso ermutigend, wie sie es für uns heute sein sollte. Schauen wir uns nun den Anfang von Kapitel 5 des Sacharja-Buches an. Ich lese die Verse 1 bis 4, in denen Sacharja Folgendes berichtet. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da war eine fliegende Schriftrolle. Und er, gemeint ist der Engel, sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe eine fliegende Schriftrolle, die ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land. Denn alle Diebe werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt, und alle Meineidigen werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt. Ich will ihn, den Fluch, ausgehen lassen, spricht der Herr, dass er kommen soll über das Haus des Diebes und über das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört. Und er soll in dem Haus bleiben und soll's verzehren samt seinem Holz und seinen Steinen. Soweit aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Zunächst einmal sollten wir feststellen, dass die fliegende Schriftrolle für das Wort Gottes steht. Wir bekommen diese Erklärung vom Propheten Hesekiel, der etwas Ähnliches beschreibt. Im Hesekielbuch berichtet er ab Kapitel 2, Vers 9, »Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und jemand sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Hause Israel und verkündige ihnen meine Worte. Soweit dieser Abschnitt aus dem Buch Hesekiel. Hier wird deutlich, dass die Schriftrolle, die ihm gegeben wurde, Gottes Wort enthält. Hesekiel sollte das Wort Gottes in den Mund nehmen, es herunterschlucken und verdauen und es dann an die Menschen weitergeben. Ich finde, das ist ein schönes Bild für alle von uns, die das Wort Gottes an andere Menschen weitergeben. Wir sollen das Wort Gottes erst selbst aufnehmen und es bildlich gesprochen verdauen. Es mag uns vielleicht manchmal schwer im Magen liegen, aber in unserem Mund sollte es süß wie Honig sein. Das bedeutet, es sollte etwas sein, was wir gerne an andere Menschen weitergeben. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Sacharja. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass es im Hinblick auf die fliegende Schriftrolle bei Sacharja viele verschiedene Meinungen und Deutungen gibt. Aber die vorherrschende Deutung, die sich im Laufe der Jahrhunderte durchgesetzt hat, ist, dass die Schriftrolle für das Wort Gottes ganz allgemein, aber speziell für die 10 Gebote steht. Diese Schriftrolle wird in Vers 2 unseres Bibeltextes näher beschrieben. Nicht nur die Tatsache, dass sie fliegt, ist ungewöhnlich, sondern auch ihre Größe. Ich lese Vers 2 noch einmal vor. Und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe eine fliegende Schriftrolle, die ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Die Größe der Schriftrolle betrug also 20 Ellen mal 10 Ellen. Das ist eine sehr große Schriftrolle. Damals wurden Schriftrollen aus Papyrus oder aus Tierleder hergestellt, mit einem hölzernen Stab an jeder Seite. So konnte man sie beim Lesen von einem Stab abrollen und gleichzeitig auf den anderen Stab aufrollen. Anstatt also Seiten umzuschlagen, wie wir das heute tun, hat man damals immer mehr von der Rolle abgewickelt, je weiter man gelesen hat. Aber die Rolle in Sacharjas Vision war 20 mal 10 Ellen lang. Eine Elle war das Maß von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ellenbogen. Es variierte also je nach Größe der Person, entsprach aber ungefähr 45 Zentimeter. Also war die Schriftrolle ungefähr 9 Meter lang und 4,5 Meter breit, wenn sie ganz ausgerollt war. Sacharja sieht sie als eine große fliegende Rolle. Das bedeutet, dass sie schnell über das ganze Land geflogen ist. Ich stelle mir vor, dass sie komplett ausgerollt war, als sie über die Erde geflogen ist. Im Alten Testament finden wir drei Objekte, welche die gleichen Maße haben wie diese Schriftrolle. Und alle drei Objekte haben etwas mit dem Tempel zu tun, dem Ort, an dem Gott seinen Leuten begegnet. Da ist zum einen das Allerheiligste des Tempels, das dieselbe Größe hat. Auch der große Bronzealtar im Tempel hatte diese Größe. Und außerdem die Vorhalle des Tempels von König Salomo. Dazu steht im ersten Buch der Könige, und er, Salomo, baute eine Vorhalle vor der Tempelhalle des Hauses, 20 Ellen lang nach der Breite des Hauses und 10 Ellen breit vor dem Hause her. Dies war der Ort, an dem die Priester gemäß dem Gesetz anbeten durften. Niemand konnte jemals hinter den Vorhang treten, ohne dass das Blut dort hineingebracht wurde. Dies tat der Hohepriester einmal im Jahr, wenn er hineinging, und zwar stellvertretend für das ganze Volk. Wenn der Hohepriester dort hineinging, stand er auf erlöstem Boden, und er selbst war durch das Blut erlöst. Die Verknüpfung der Schriftrolle mit dem Wohnort Gottes führt uns zu der Schlussfolgerung, dass die Schriftrolle die Bundesverpflichtungen enthält, als das mosaische Gesetz, welches Gott, der Herr, und das Volk Israel aneinander bindet. Liebe Hörer, so wie die Priester damals im Heiligtum auf erlöstem Boden standen, genauso stehen Sie und ich auch heute auf erlöstem Boden. Wir sind nicht durch Gold oder Silber oder durch irgendwelche anderen kostbaren Steine oder Juwelen erlöst, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Wir sind von der Bestrafung und der Macht der Sünde erlöst worden. Dass dies eine Tatsache ist, versichert uns Johannes in seinem Evangelium. In Kapitel 3 heißt es dort in den Versen 14 und 15, »Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.« Kommen wir zurück zu Sacharja und dem, was er gesehen hat. Was bedeutet diese Schriftrolle? Was möchte Gott durch diese fliegende Schriftrolle deutlich machen? Vers 3 in unserem Bibeltext liefert uns eine Erklärung. Sacharja schreibt dort, »Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land, denn alle Diebe werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt, und alle Meineidigen werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt.« Aus meiner Sicht scheint es so zu sein, dass die 10 Gebote auf dieser Schriftrolle aufgeschrieben waren. Denn die 10 Gebote sind in 2 Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es um die Beziehung der Menschen zu Gott und im zweiten Teil um die Beziehung der Menschen untereinander. Das Gebot, auf welches hier Bezug genommen wird, denn alle Diebe werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt, steht für den Teil der Gebote, in dem es um die Beziehung von Menschen untereinander geht. Psalm 50 ist ein Beispiel dafür, wie die 10 Gebote damals aufgegriffen und in anderen Worten dargestellt wurden. Ich lese als Beispiel daraus die Verse 18 bis 21 vor. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm. Mit anderen Worten, du sollst ihn nicht töten. Weiter heißt es, und du hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Das passende Gebot dazu lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Deinen Mund lässest du Böses reden, und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. In den 10 Geboten heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und dann lesen wir in Psalm 50, was Gott dazu zu sagen hat. Das tust du, und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Weil es damals möglich war, die 10 Gebote zu brechen, ohne direkt und unmittelbar Gottes Strafe zu erleiden, kamen die Menschen zu der Schlussfolgerung, dass Gott genauso sei wie sie und dass er nichts unternehmen würde bezüglich ihrer Verfehlungen. Aber wer immer auch nur einen kleinen Teil des Gesetzes bricht, bricht das ganze Gesetz und den Bund, den Gott mit seinem auserwählten Volk geschlossen hat. Gesetzesbruch ist in Gottes Augen keine Kleinigkeit. Das mosaische Gesetz war dem Volk Israel gegeben worden und es sollte das Gesetz des Volkes sein. Das heißt, sie sollten dieses Gesetz halten. Aber sie befolgten es nicht und so hat Gott sie aus dem verheißenen Land vertrieben. Das war Gottes Gericht über das Volk Israel. Allerdings hatte das nebenbei auch einen positiven Effekt. Denn im Exil unter den Völkern, also in ihrer assyrischen und babylonischen Gefangenschaft oder wohin auch immer die Israeliten zerstreut waren, verbreiteten sie das mosaische Gesetz. Das Kennzeichen von Zivilisation sind von jeher die Gebote Gottes gewesen, in denen es speziell um die Beziehungen von Menschen untereinander geht. Mir ist es wichtig, dass Sie an dieser Stelle die Bedeutung der 10 Gebote erfassen. Die 10 Gebote waren dem Volk Israel gegeben worden, weil sie mitten zwischen den Völkern gelebt haben, die nicht an Gott glaubten. Und sie haben sie überall dorthin mitgenommen, wohin sie gingen. Als die Israeliten nach Assyrien und Babylon verschleppt worden waren, hatten sie einen großen Einfluss auf diese vorherrschenden Weltmächte. Sie hatten einen Einfluss auf das griechisch-mazedonische Imperium und auch auf das römische Reich. Die 10 Gebote brachten Zivilisation hervor. Man kann sagen, was man möchte, aber die großen Zivilisationen dieser Welt hatten diese Gebote als Grundlage. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht Ehe brechen. Diese Gebote waren grundlegend für ein Volk, um Familien aufzubauen, einen guten Lebensstil zu entwickeln und eine Zivilisation zu begründen. Es liegt meiner Meinung nach großer Segen darauf, wenn ein Volk die Gebote Gottes beachtet. In unserer heutigen Gesellschaft spielen sie allerdings nur noch eine untergeordnete Rolle, so dass wir in vielen Dingen den Israeliten damals gleichen. Ich meine, Gott hat uns Israel als Beispiel für uns gegeben. Gott sagt, obwohl ich Israel als Volk erwählt habe, werde ich jeden Einzelnen richten, der meine Gebote bricht. Und so ist die fliegende Schrift in Sacharjas Vision für die ganze Welt die Basis, auf der Gott sich mit den Völkern befasst. In Vers 4 unseres Bibeltextes heißt es schließlich, ich will ihn, gemeint ist der Fluch, ausgehen lassen, spricht der Herr Zebaoth, dass er kommen soll über das Haus des Diebes und über das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört. Und er soll in dem Haus bleiben und soll's verzehren samt seinem Holz und seinen Steinen. Hier in Vers 4 finden wir die Erklärung für die fliegende Schriftrolle, die Sacharja sieht. Die Schriftrolle, sagt Gott, ist im Grunde der Fluch, den er ausgesandt hat. Er ist der Autor, sowohl was den Inhalt angeht, als auch bezüglich der damit verbundenen Absicht. Es ist eine Botschaft, aber es ist auch eine Waffe, mit der er sein widerspenstiges Volk richten wird. Es ist sein machtvolles Wort, was ausrichten wird, wozu es geschaffen wurde. Sei es nun Erlösung oder Verdammnis. Ausgesandt von Gott wird die Schriftrolle über das Haus des Diebes fliegen und über das Haus dessen, der bei Gottes Namen falsch schwört. Und der Besuch dort wird nicht nur für einen Moment sein. Die Schriftrolle wird bildlich gesprochen in dem Haus bleiben. Das hier verwendete hebräische Wort wird normalerweise für Situationen der Gastfreundschaft benutzt. Wenn Sacharja hier schreibt, dass die Schriftrolle bleiben wird, dann bedeutet dies, dass sie so lange bleiben wird, bis die beabsichtigte Mission ausgeführt ist. Und diese Mission ist mehr als deutlich. Die Schriftrolle wird das komplette Haus zerstören, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht. Man kann das Wort Haus hier wörtlich verstehen und es auf alle materiellen Dinge insgesamt beziehen. Man kann es aber auch im übertragenen Sinn für die Familie und das Leben an sich verstehen. Die Schriftrolle macht als Fluch Gottes jegliche menschliche Anstrengung in Bezug auf Erfolg und Erlösung zunichte. Ja, wer den Bund Gottes bricht, wird feststellen, dass seine Sünde gegen Gott und gegen Menschen unweigerlich zu vollkommener Zerstörung führen wird. Das ist die Botschaft dieser Vision. Das möchte Gott den Menschen damals sagen. Und erinnern wir uns daran, es sind für lange Zeit die letzten Worte, die Gott zu seinem Volk gesagt hat. Diese Vision hat einige Parallelen zu der vierten Vision, wo Sacharja einen Mann mit einer Messschnur gesehen hat. Die vierte Vision sollte den Menschen verdeutlichen, dass Jerusalem wieder eine sichere Stadt sein wird, weil Gott selbst eine feurige Mauer um die Stadt herum sein wird. Der zurückgekehrte, übrige, heilige Rest der Israeliten weiß, dass sie bei Gott geborgen sind, denn er selbst wird für sie der Schutz sein. Im Kontrast dazu steht nun die achte Vision von der fliegenden Schriftrolle. Jeder Dieb und jeder Meineidige, wie es in Vers 4 heißt, soll dadurch sicher wissen, dass er nichts von Gottes schützender Gnade erleben wird, sondern nur den Zorn eines heiligen Gottes, dessen Gnade er verschmäht hat. Liebe Hörer, die Israeliten zur Zeit von Sacharja konnten die Gebote Gottes übertreten, ohne dass sie direkte Konsequenzen gespürt haben. Und vielleicht dachten sie, Gott ist weit weg von uns, er bekommt nichts mit und interessiert sich nicht für uns. Mal ehrlich, denken wir nicht manchmal genauso von Gott? Wenn man in diese Welt schaut und die Nachrichten hört, könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass Gott nichts mehr im Griff hat und sich für diese Erde und ihre Menschen nicht mehr interessiert. Aber Sacharja hat deutlich gemacht, Gott entgeht nichts. Er nimmt alles wahr, sieht alles, und es wird die Zeit kommen, wo er jeden Menschen nach seinem Tun richten wird. Dies hat uns in dieser Sendung die achte Vision Sacharjas von der fliegenden Schriftrolle deutlich gezeigt. Jeder Mensch auf dieser Erde wird von Gottes Wort gerichtet werden. Ob das für Sie nun eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, können Sie selbst beeinflussen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Ihre Entscheidung für Gott. Ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Zuhören. Gott segne Sie.